Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübster und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Spannendes Thema heute. Mein Gast ist Tobias Herwig. Er ist Geschäftsführer bei Fischer Consulting und Meinungsführer für Produktion und Industrie 4.0 und außerdem dem einen oder der anderen vielleicht schon bekannt als Host des Podcasts Fabrik der Zukunft. Und wir sprechen heute über die Fabrik der Zukunft und natürlich das Ganze verbunden mit dem Thema Videokommunikation. Und ich bin ganz gespannt, was dabei herauskommt. Grüß dich, Tobias.
Hallo Florian. Ja, ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Schön, bei dir im Podcast zu sein.
Ja, schön, dass du hier bist. Freut mich sehr. Vielleicht mal so in wenigen Sätzen ein bisschen was zu deinem Background. Wie bist du zum Thema Fabrik der Zukunft und auch Industrie 4.0 gekommen? Denn das Spannende ist, ich nenne ja das, was wir machen, Videokommunikation 4.0.
Das passt gut.
Und insofern matcht das.
Ja, super, das passt wirklich gut. Also genau, bei mir hat sich das ganze Thema Produktion und Fabriken eigentlich komplett durchgezogen von in der Tat schon ersten Tätigkeiten, die ich als Schüler gemacht habe, in irgendwelchen Fabriken mit dem Notebook saß und die allerersten Fabriken überhaupt deutschlandweit in 3D zu digitalisieren, bis hin dann zu meiner Tätigkeit in einem Ingenieurbüro, wo ich Fabriken geplant und optimiert habe, war dann lange in einer Softwarefirma Teil des Managementteams, auch wieder Software für die Fabriken, ja, also das ist immer das Thema Innovation, Produktion und Digitalisierung so in der Kombination. Hat sich eigentlich komplett durchgezogen und dann war ich im Bereich Fabrikplanung wieder tätig und bin jetzt eben als Geschäftsführer bei der Fischer Consulting für das ganze Thema Prozessoptimierung, Lean, Beratung im Produktionskontext und ja, damit am Ende auch für die Fabrik der Zukunft verantwortlich. Ja, das passt natürlich auch super zu meinem Podcast Fabrik der Zukunft, wo sich alles um Digitalisierung, Automatisierung, aber auch wie Themen der Führung und der Nachhaltigkeit dreht, weil ich meine, am Ende ist die Fabrik ein sehr, sehr wichtiger Ort für uns alle, ja, und die spannende Frage ist, wie gestalten wir ihn?
Definitiv. Da wäre auch direkt meine erste Frage. Was ist denn oder was macht die Fabrik der Zukunft aus?
Die Fabrik der Zukunft, die messe ich immer am liebsten an dem Output, ja. Und also eine Produktion ist ja kein Selbstzweck, sondern Produktion ist dazu da, um etwas zu produzieren und einen Wert zu schaffen, ja. Und das ist etwas sehr Essentielles, was auch Deutschland und auch ganz Europa irgendwo auszeichnet, dass wir da noch richtig gut sind, auch in der Produktion, in dem Schaffen von Gütern, von Werten. Und das muss halt natürlich möglichst effizient passieren, ja. Und das gilt auch für die Fabrik der Zukunft. Aber es kommen noch so ein paar Themen dazu, dass halt eben neben der Effizienz der eigentlichen Produktivität halt auch so Themen wichtig sind wie wandelbar und flexibel ist so eine Fabrik, ja. Kann ich da von heute auf morgen was anderes produzieren oder vielleicht auch deutlich mehr oder auch mal deutlich weniger? Und dann natürlich nicht zuletzt dann auch die Frage des Impacts. Also wirkt diese Fabrik irgendwie negativ auf die Umgebung aus? Wird da CO2 emittiert, Lärm, Abfall und so weiter, ja? Oder ist das Ganze ohne einen negativen Impact für die Umgebung? Weil das wäre natürlich das Beste. Komplett ohne Wissen ist natürlich schwierig, aber das wirklich zu minimieren, sodass man eben diese Wertschöpfung ohne negative Effekte hat, das ist im Prinzip das große Ziel von der Fabrik der Zukunft.
Beim Thema Zukunft denken ja viele automatisch, so wie ich persönlich auch, an Digitalisierung, Computerisierung, Rationalisierung zusammen mit KI und der Faktor Mensch wird immer kleiner. Wie siehst du das?
Wenn wir, auch
böses Thema.
Das ist ein super wichtiges Thema und ich bin super viel mit Werkleitern, Produktionsgeschäftsführern oder auch einfach Produktionsmanagern im Gespräch und da merkt man eins, ja, es wird mehr automatisiert. Egal ob im wirklichen Produktions- oder Logistikprozess oder aber auch in den ganzen indirekten Bereichen. Das vergisst man ja auch oft, ja. Also wenn wir über KI reden, dann ist erstmal eigentlich die ganze Planung und Optimierung und auch das Management und sowas betroffen, ja, mit der Wissenstätigkeit, die entsprechend automatisiert wird, letztendlich durch eine Digitalisierung der auch indirekten Prozesse. Und dann kommt aber ein spannender Punkt dazu. Natürlich haben wir überall noch Menschen. Und wir werden die auch in den allermeisten Fabriken auch noch ganz lange haben. Und die Bedeutung steigt sogar, ja. Da gibt es verschiedene Faktoren, warum das ist. Auch wenn wir über Nachhaltigkeit reden, es geht nicht nur darum, irgendwie jetzt kein CO2 auszustoßen, sondern es geht auch darum, zum Beispiel lebenswerten Raum zu schaffen. Ja, das heißt, dass ich auch den Menschen im Blick habe, dass die Fabrik auch ein sozialer Ort ist, sowas in den Blick zu nehmen. Und das geschieht in der Tat immer mehr. Viele können das oder machen das auch schon richtig gut. Andere haben da aber auch noch einiges an Hausaufgaben.
Ja, also mein Gedanke wäre jetzt halt wirklich, also es ist ja auch logisch, da die Technologie die Möglichkeiten bietet, Tätigkeiten, die, also soll man sagen, es ist ja auch so, die stupide sind und ich sag mal so Fließbandarbeit, klassische, wie man sie von vielen, vielen Beispielen, vor allen Dingen witzig, keine Ahnung, auf TikTok oder Facebook sieht man wieder die Videos aus China, wo jemand da halb schlafend am Fließband sitzt und nur irgendwelche Schwämme sortiert, wo ich mir auch denke, klar, bei den niedrigen Personalkosten in China macht das wahrscheinlich irgendwo in der Provinz noch Sinn, aber in einer modernen Fabrik wird das alles wahrscheinlich ersetzt werden.
Ja,
man ist
ja auch dankbar als Mitarbeiter, ne? Also das ist ja wie im Büro, ist es auch in der Fabrik oder in den logistischen Tätigkeiten, ja. Ich bin ja froh, wenn ich diese stupiden, langweiligen und vielleicht auch teilweise anstrengenden oder auch sogar gefährlichen Tätigkeiten eben nicht mehr machen muss. Und da ist natürlich eine Automatisierung erstmal super. Und zeitgleich ist es natürlich so, dass sich dann auch die Aufgaben des Menschen verändern, ja. Also man hat vielleicht eben jetzt nicht mehr so viele Mitarbeiter, die direkt an der Produktionslinie sind oder mit einem Gabelstapler von A nach B fahren, ja. Aber man hat dann vielleicht Mitarbeiter, die in der Instandhaltung sind, die Roboter warten, die neue Roboter einrichten, auch flexibel gucken, dass das Produktionssystem immer optimiert bleibt und optimiert wird und weiterentwickelt wird. Und da verändert sich natürlich dann aber auch schon noch die Rolle des Menschen.
Ja, da fällt mir spontan eine Sache ein. Ich hatte vorgestern hatte ich Podcast-Aufnahme mit dem Adrian Bauer, den kennst du ja bestimmt auch aus der Schweiz, ist auch bei LinkedIn sehr aktiv, Thema Make Handwerk Great Again. Und er sagte, eine seiner großen Sorgen, das kenne ich auch von diversen Firmen, mit denen ich zu tun habe, bis hin zu hier bei uns in der Region natürlich auch, durch die Situation bei uns in der Familie. Meine Jungs, die sind gerade kurz vor der Ausbildung und die wurden in beiden Unternehmen mit Kusshand innerhalb kürzester Zeit, also unser Jüngster mit 18 jetzt, guten mittlerer Reifeabschluss, der hat wirklich innerhalb von 6 Tagen von Bewerbung bis zum unterschriebenen Ausbildungsvertrag gebraucht. Und die haben ihm nochmal 3 Monate vorher bezahltes Praktikum angeboten. Du merkst richtig, die reißen sich darum. Ja, Grund war, und das sagte der Adrian gestern auch, Leute, die gerade ausdenken können, halbwegs vernünftig sprechen können, die eigenverantwortlich auch handeln können. Ich meine, unsere Kinder sind Unternehmerkinder, die haben ziemlich früh schon gelernt, dass man eigenverantwortlich denkt, aber die werden händeringend gesucht. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch bei einem anderen Podcast, die kennst ja auch, die Katrin Post-Isenberg, die ist ja auch als Markenbotschafterin fürs Thema Handwerk unterwegs, habe ich von beiden gehört, dass das große Problem zum Beispiel auch im Handwerk, im herstellenden Bereich ist, dass da völlig unterqualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten schon bei der Bewerbung für die Ausbildung kommen. Und das Härteste, was ich gerade gehört habe, hat mein Vater mir erzählt, der ist Arzt, eine Patientin erzählte ihm, Sohn hat irgendwie gerade die Abschlussprüfung gemacht als Elektriker. 25 sind angetreten, 4 haben bestanden.
Wow, krass.
Und die anderen sind alle nicht zur Nachprüfung, hätten keinen Bock. Also das ist so, da frage ich mich halt.
Das ist doch noch eine Mindset-Frage, bei dem, was du jetzt gerade beschreibst.
Ja, es sind ja nicht alle so. Es ist ja genau, die junge Generation finde ich auch total krass. Es gibt halt die einen, die immer mehr sagen, ich habe keinen Bock, ne? Ich würde am liebsten direkt auf Bürgergeld. Und dann gibt es die anderen, die aber sagen, nee, ich möchte jetzt eigenverantwortlich, ich möchte auch mich um die Umwelt kümmern. Bei uns im Dorf gibt es welche, die haben so einen kleinen Gemeinschaftsgarten gegründet, die auch wieder, sag ich mal, back to basics, also ne, zu dem, was ihre Großeltern gemacht haben, zum Teil gehen. Ich frage mich nur, um das Ganze jetzt mal wieder zurück aufs Thema zu bringen. Das, was du beschreibst, heißt ja dann auch im Umkehrschluss die Jobs, die dann zukünftig kommen werden. Also die simplen Jobs, wo einer hingeht und sagt, ich schalte jetzt einfach 20 Jahre lang morgens um 9 das Gehirn aus, weil ich mache eine immer gleiche Tätigkeit und gehe abends um 5 nach Hause, die wird es so nicht mehr geben. Das heißt, die Qualifikation muss ja dann auch für diejenigen, die dann in der Industrie arbeiten, deutlich höher sein. Und das macht das Thema Fachkräftemangel natürlich noch spannender.
Ja, also in Summe ist das sicherlich so, aber wenn man mal ehrlich ist, war das auch schon in den letzten Jahren so, ne? Also, wenn man jetzt bei den größeren Unternehmen ist, da ist keiner ungelernt, der da am Band steht, ja. Die haben alle eine Ausbildung und so weiter. Auch wenn sie in Anführungszeichen nur Fließbandarbeit machen. Und Ja, also das Thema Qualifizierung, das, da gebe ich dir absolut recht, das ist und bleibt ein Riesending. Ja. Also auch gerade dann auch die Leute auch auf neue Aufgaben vorzubereiten, auf neue Tools, die da kommen, auch neue Möglichkeiten, die in Fabriken entstehen. Aber wir sind ja auch jetzt nicht in der Situation, es ändert sich zwar schnell, aber es ändert sich jetzt auch nicht alles von heute auf morgen. Ja. Also gerade eine Produktion ist ein Ort, da reißt man nicht alles raus und macht alles anders, sondern das ist ja auch Investment in Maschinen und in teilweise auch Gebäude und so weiter. Das heißt, es ist traditionell eher ein Ort, der sich langsamer verändert. Da ist eher die Gefahr, dass es sogar auch zu langsam ist und dass man eher gucken muss, dass man mit der Veränderungsgeschwindigkeit, die einfach in der Welt gerade herrscht, mitkommt. Und ja, und die Gefahr ist bisher nicht, dass Leute irgendwie deswegen auf der Straße stehen. Das muss man vielleicht auch ganz klar sagen, sondern ich erlebe das eher andersrum. Firmen, die hier vorne mit dabei sind und innovativ produzieren, die schaffen halt wirklich auch auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Und die wachsen auch in Deutschland, ja. Und das ist auch bei allen negativen Presse, die irgendwie Produktion in Deutschland gerade hat, ja, gibt's genau diese Firmen, die gibt es, ja. Und andersrum ist aber die Gefahr, wenn man das nicht tut und auch zu lange vielleicht zu wenig digital und zu wenig automatisiert unterwegs ist, dann ist eben auch die Gefahr, dass diese Jobs wegfallen. Aber eben nicht, wenn man da auf einem guten Weg ist und eben auch seine Mitarbeiter mitnimmt, qualifiziert und so weiter. Aber das muss auch eben geschehen. Und da haben wir vielleicht auch schon gleich die erste, den ersten Bezug zum Thema, nämlich Qualifikation. Kann nämlich auch super durch Videos passieren. Ja? Also ist ja immer die Frage, wenn ich neue Mitarbeiter in die Produktion bekomme, wie mache ich das? Erkläre ich das dann jedem einzelnen Mitarbeiter? Und da gibt es halt dann eben von bis, um mal so einen kleinen Einblick zu geben. Ja? Da gibt es die vielleicht eher kleinen mittelständischen Unternehmen, die können das ganz simpel mit Kurzvideos machen. Das klingt total hip, aber man kann sich vorstellen, das ist total einfach und simpel. Und gerade in kleineren mittelständischen Unternehmen findet halt so ein Einarbeiten immer 1:1 statt. Das ist ein riesenzeitliches Invest von der Person, ja, die sehr wertvoll ist für das Unternehmen, weil es mit dann immer die erfahrensten Leute sind, die das tun. Ja, dafür, dass ich dann einen jungen Kollegen zum Beispiel dort habe, ja. Und heutzutage ist er dann aber vielleicht auch nur 2-3 Jahre dort und dann ist er wieder woanders, ja, und dann kommt der nächste. Oder ich merke, die Person ist vielleicht doch nicht so qualifiziert, was ja auch mal passieren kann, ja. Und wenn ich es dann schaffe, zum Beispiel mit Videos ganz einfach diesen Einarbeitungsprozess schlanker zu gestalten, dann habe ich einen riesen Vorteil, weil ich mir erstmal viel Zeit spare, aber auch unkomplizierter neue Leute dazu nehmen kann und vielleicht dann auch sogar schneller wachsen kann, wenn es notwendig ist, ja, weil manchmal ist das ja auch limitiert zu sagen, gibt es jetzt vielleicht einen guten Bewerber, ich habe keinen, der den einarbeiten kann, weil wir einfach so die Hütte gerade voll haben. Ja, das ist eigentlich verrückt.
Und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und auf der anderen Seite ist es so, jetzt wenn man jetzt zu größeren Unternehmen geht, so in die Konzerne, die auch wirklich viele Leute in der Produktion auch nach wie vor noch haben, dann gibt es auch wirklich interaktive Learning Centers, ja, wo man dann wirklich am Computer die Produktionsprozesse fast schon durchspielen kann, ja, also gerade wenn wir über die Montage von komplexen Produkten reden, dann kann man sich das fast schon wie so ein Computerspiel vorstellen, wo dann aus 3D-Inhalten und Arbeitsanweisungen und so weiter dann eine Lernumgebung geschaffen wird, wo man dann halt auch quasi wie in einem Videospiel das Ganze schon mal machen kann. Ja. Wichtig ist auch in der Produktion, wir leben immer von dem, was es auch physisch ist. Ja. Also man kann nicht alles mit einem Video oder mit so einem Videospiel kommunizieren. Man muss auch lernen, wie bedient man einen Druckluftschrauber oder wie klipst man jetzt die Teile da rein oder wie montiert man einen Druckluftschlauch oder keine Ahnung, was es halt auch geht. Und auch bei den Maschinen ist es natürlich so, da geht vieles auch schon über Monitor und hin und her, aber man muss so eine Maschine auch mal echt angefasst haben.
Ja, nicht alles virtuell und digital.
Genau, das ist der große Unterschied. Ja. Also in der Produktion funktioniert auch kein Homeoffice und in der Produktion, da muss man einfach da sein. Ne? Und das macht aber auch den Reiz am Ende aus.
Definitiv. Was mir da auch direkt noch in Sinn kommt, ein Thema, was wir auch immer wieder so als, sag ich mal, als Einsatzgebiet, als Buzzword bespielen, Wissensmanagement, Know-how-Transfer, aber auch Know-how-Sicherung im Unternehmen. Großes Thema in den nächsten Jahren, höre ich aus allen Bereichen, ist Thema Babyboomer-Generation, die aus dem Arbeitsmarkt verschwindet. Und das Interessante ist, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm jahrelang, ist auch jetzt nicht mein Thema so gewesen, aber dann in den ersten Gesprächen vor 1,5 Jahren, als ich da drauf aufmerksam wurde, gefragt habe, wie macht ihr das denn, also das Wissen im Unternehmen zu halten, war erschreckend, dass die meisten halt recht komplexe Prozesse noch haben, also verschriftlichen nach Möglichkeit Prozesse aufschreiben und das Thema Video danach total unterrepräsentiert war. Wo gerade, wo du beschrieben hast, eine Firma, die jetzt seit 30 Jahren ein Produkt in der gleichen Art und Weise herstellt, gibt's vielleicht, aber wie du schon richtig sagtest, die muss ja auch modernisieren. Jetzt das Wissen aus den 30 Jahren Produktion zu konservieren, ist vielleicht jetzt nicht so zukunftsorientiert, aber die Erfahrung, worauf musst du achten, was zwar im Prozess nicht beschrieben ist, aber die schreiben das, ich sag mal, ich kenne das selber, ich habe selber als Student in der Produktion gearbeitet, ich habe Synthesizer zusammengeschraubt. Bei der Firma Waldorf Electronics, die hier aus dem Ort kam, später auch Support gemacht und Service. So, und da gab es eine Anleitung, wie man es macht. Und dann sagte der Kollege, ja, das steht da so drin, aber kannst du vergessen, weil wenn du die Schrauben so festziehst, dann musst du immer achten, dass du noch hier und am besten nimmst dir ein bisschen Prittkleber, machst ihn auf die Unterlegscheibe, klebst sie schon mal fest, sonst flutscht die weg, da sparst einen Haufen Zeit. Stand im Prozess nicht drin.
Ah, das ist ja oft so.
Ja, und, genau, und diese Erfahrungswerte, die kannst du natürlich perfekt über Video speichern. Und vor allen Dingen so ein beschriebener Prozess, bis du das mal verstanden hast, dauert ja auch viel zu lange.
Ja, das ist so. Und gleichzeitig kommen da halt auch Besonderheiten dazu. Ne? So ein Mitarbeiter in der Produktion, der sitzt halt nicht vorm Computer und kann sich da einfach mal so ein Video angucken. Ja, der hat vielleicht ist ja die Frage, wenn er im Produktionsprozess ist, hat er Schichtarbeit, ist der fest eingeplant, der kann sich auch nur schwer Zeit nehmen für so Weiterbildung einfach am Computer. Also das heißt, da muss man auch gucken, in der Einarbeitung wird das oft gut im Blick gehabt, aber wenn es dann um die Weiterbildung geht, ja, in der Produktion, dann muss man da eben auch anders denken, wie es klassisch vielleicht mit Mitarbeitern ist, die im Büro sind, ja. Dann sagt man, ja, guck da hier, auf SharePoint haben wir irgendwelche Videos, guck die irgendwann mal an, ja. Oder ich habe hier so ein E-Learning oder was auch immer. Das ist in der Produktion dann schon ein bisschen komplexer, weil ich muss den extra freistellen. Ich muss gucken, dass dann die Produktion nicht deswegen steht. Ja. Ich muss schauen, dass der überhaupt einen Computer hat oder einen Ort, wo er sich am besten auch zurückziehen kann. Oder dass es am Handy funktioniert. Dann hat er vielleicht trotzdem nur sein Privates. Ist es in Ordnung? Ja, muss man auch solche Sachen klären. Also da kommen viele Dinge zusammen, die man einfach auch da nochmal als Besonderheiten im Blick nehmen sollte.
Hm. Ja, was ich letztens in einem Podcast bei einer Aufnahme wieder mal gehört habe, ich hatte schon mal das mitbekommen, aber zum ersten Mal richtig beschrieben, mit Markus Rimmele, der in den USA sitzt seit 16 Jahren, aus dem Maschinenbau stammt, der erzählte mir, also da ist es mittlerweile in vielen Unternehmen in der Produktion gang und gäbe, das Ganze halt über AR oder VR abzubilden, beziehungsweise über Videoprojektionen auf dem Tisch. Da erzähle ich dir nichts Neues, ne? Produktions- oder Montagetisch, im Prinzip oben ein Videobeamer, der genau die Videoschritte einfach durch eine Videoprojektion zeigt. Da gibt's auch viele Möglichkeiten. Wobei ich glaube, dass bevor eine Firma mit AR und VR arbeitet, sie erstmal die Schritte vorher machen sollte oder erstmal machen wird, die Grundlagen digitalisieren und mit einfachen Videos arbeiten, weil das andere, also sowas zu herzustellen und sowas zu implementieren, ist natürlich noch viel, viel aufwendiger.
Ja, ist aber schön, dass du es aufgreifst. Also, du bist gut informiert, ja. Also da kann man natürlich unheimlich viel machen, auch mit der Frage, wie unterstütze ich den Mitarbeiter wirklich am Arbeitsplatz, ja. Also wenn wir jetzt weniger über die Einarbeitung zum Start reden oder die Weiterbildung, sondern wirklich am Arbeitsplatz selbst. Und auch da sind Videos super. Ja? Also ich kenne auch Unternehmen, die machen das genauso. Die haben an jedem Arbeitsplatz einen Monitor. Ja? Das heißt, der Monitor dient erstmal dazu, vielleicht nächste Arbeitsschritte anzuzeigen, zu zeigen, was für eine Produktvariante habe ich hier ja auch. Das ist ja auch oft so, dass es dann viele Varianten gibt, die immer unterschiedlich sind. Dann kann ich da eben den nächsten Arbeitsschritt anzeigen, kann vielleicht auch das Teil irgendwie in 3D dort anzeigen und kann halt eben dort eben einfach entweder plumpe Arbeitsanweisungen einblenden oder halt auch Videos. Ja? Und das ist natürlich super, auch dort am Ort des Geschehens die Möglichkeit zu haben. Und dann gibt's auch tolle Möglichkeiten. Die Mitarbeiter haben ihren Badge, ja. Und je nachdem, wie oft sie das schon gemacht haben, kriegen sie halt eben eine andere Instruktion, ja. Also wenn der Arbeitstisch weiß quasi schon, wie groß ich bin, stellt sich ein und weiß aber auch, was ich weiß. Und zeigt mir dann halt mehr oder weniger Informationen, weil du weißt, wie das ist. Wenn man schon vieles weiß, ist es auch ätzend, ja. Dann will man auch nicht alles. Und dann ist zu viel Information vielleicht auch einfach nur störend. Dann geht's vielleicht nur noch um die letzten qualitätsrelevanten Merkmale, dass ich weiß, ich mache jetzt hier noch zum Schluss meine Qualitätsprüfung. Das ist alles dann nachher grün und dann ist gut, ja. Aber da kann man alleine mit einem Monitor schon viel machen. Da braucht man noch keine Projektion auf den Arbeitsplatz und eine Kamera, die dann direkt im Prozess schon die Qualitätskontrolle macht, indem sie überwacht, was ich hier tue. Oder mir über eben, wie du gesagt hast, eine Art Projektion dann eben aufzeigt, wo ich wie was montieren muss. Das kann man natürlich auch alles machen. Das ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Aufwand zum Einrichten. Aber auch da tut sich viel durch die Digitalisierung, wenn ich natürlich schon eh alle Daten digital da habe, von der Entwicklung angefangen, von den Produktdaten, von den ganzen Prozessen, dann ist es natürlich auch immer einfacher, diese Informationen dann auch einfach digital dann auch vor Ort zur Verfügung zu stellen. und eben damit dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter einen einfacheren Job hat und einen besseren Job am Ende auch machen kann.
Ja, also sehe ich auch. Das sind spannende Themen. Also ich fand es auch klasse, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte mir, Mensch, ja, das ist ja total logisch, also oder total einfach nachvollziehbar, wenn du direkt quasi die Wissensdatenbank vor dir liegen hast, wo du darauf zugreifen kannst, wo du mit den Monitoren, das habe ich auch schon mal gesehen im Unternehmen, in der elektrotechnischen Fertigung. Das ist natürlich auch super, auch Arbeitsanweisungen, du kannst dir da einen Kopfhörer hinlegen oder mit verbinden, das kann man auch machen. Das sind wir wieder beim Thema Lärmemission, das ist ja auch so eine Sache, ne? Gibt's ja auch.
Ja, normalerweise ist das dann nicht mit Ton, sondern wirklich nur ein kurzes Video, dass man sieht, wie ist jetzt dieser eine Schritt, ja, den ich jetzt hier tun muss. Da braucht man dann ja mal keinen Ton, aber.
Genau, das ist also.
Ist dann auch ein Sicherheitsthema, auch, ne? Wenn ich nichts höre, was rechts und links passiert, kann es auch gefährlich sein, falls mal irgendwas ist.
Stimmt auch wieder, ja. Ja. Also Möglichkeiten gibt es da viele, Untertitelungen, mittlerweile auch verschiedene Sprachen, ja kein Problem mehr, sowas vollautomatisiert zu machen. Also da gibt's in den ersten Schritten, bis man hin zu VR, AR oder eine Projektion auf den Tisch geht, gibt's ja noch viele Zwischenschritte. Und ich glaube, da hat ein Großteil der mittelständischen deutschen Industrie noch genug Potenzial, um da halt ja zu investieren und sich zukunftsfit zu machen, ja, bevor man dann in die High-End-Varianten geht.
Und zum Thema VR, AR, um das jetzt auch nochmal aufzugreifen, auch da ist es natürlich so, es klingt erstmal fancy, ist es aber meist auch gar nicht so kompliziert, ja. Also manche Firmen haben jetzt auch die Chance, vielleicht auch einen Sprung zu machen und das ein oder andere zu überhüpfen. Ja, wenn man zum Beispiel früher so eine Fabrik geplant hat in 2D auf dem Blatt Papier, ja, ist man dann übergegangen in CAD-System. Manche haben dann 3D entsprechend die Fabriken geplant. Aber das ist natürlich auch ein Aufwand, wenn ich das, so wie ich damals in 2D geplant habe, dann in 3D mache, dann habe ich einfach nur mehr Aufwand. Und die Frage ist, wie groß ist der Mehrwert jetzt von diesem 3D-Modell? Aber richtig spannend ist, wenn ich zum Beispiel in eine VR-Welt reingehen kann und in VR meine Fabrik planen kann. Also wo steht was auf meinem Arbeitsplatz? Wie sind die Abläufe und mich dann auch wirklich reinversetzen kann in die Produktion von morgen. Sowas geht, ist auch ziemlich cool. Und das Schöne ist, und dann kann ich, wenn ich so ein Modell eh schon aufgebaut habe in der Planung, dann kann ich es auch wieder nutzen, um die Arbeitsabläufe dann auch durchzuspielen. Das ist dann noch kein richtiges Training, ja, also dass man da wirklich ein VR-Training hat, ist dann schon nochmal ein anderes Level. Aber es ist erstaunlich, wie schnell das geht und wie auch intuitiv diese Tools bedienbar sind. Ja, das ist ja auch oft, wenn es gut gemacht ist bei solchen Technologien so, dass sie eben nicht nur neue Möglichkeiten bringen, sondern im besten Fall auch schon so entwickelt wurden, dass sie auch einfach zugänglich und einfach verständlich sind. Das Handy ist immer das beste Beispiel, ja. Kann mehr wie viele Computer und ist halt aber auch noch ist ja noch einfacher zu bedienen, ja. Das ist dann natürlich der Königsweg.
Man muss offen dafür sein. Das ist, glaube ich, in Deutschland noch ein ganz großer Punkt. Statt gerade in jetzigen Zeiten, wo es ja sehr, ich sag mal, herausfordernd wird oder schon ist, auf dem Geld zu sitzen, wie ich das von vielen höre, die sagen, ja, die meisten Unternehmen sind ja jetzt nicht kurz vorm Bankrott, aber sie sind halt sehr vorsichtig bei der Investition, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Besonders nach Corona jetzt die nächste Nummer. Ist es einfach notwendig, also ich kann es nur aus meiner Warte natürlich sagen, beim Thema Digitalisierung der Kommunikation, da haben wir einfach Jahre verpennt. Erschreckenderweise gibt es immer noch ganz viele, die jetzt nach dem Ende von Corona sagen, ja, back to basics, ne, oder so, wie wir es immer gemacht haben. Gibt es ganze Branchenzweige, die wieder komplett davon weggegangen sind, anstatt die Chance zu nehmen, einen Schritt nach vorne zu gehen. Und ich glaube, da braucht es auch erstmal Vertrauen und Mut, etwas zu machen und vor allem das auch gesamtheitlich zu sehen. Also das, ich erlebe es bei unserer Arbeit zum Beispiel so, wenn ich Unternehmen vorschlage oder im Gespräch bin, im ersten Kontakt bin und sage, ja, Thema Videokommunikation 4.0, gut, da können die meisten erstmal nichts mit anfangen, weil sie es nicht, also woher sie uns auch kennen, ist ja ein Begriff, den wir gerade dabei sind zu prägen. Also Videokommunikation im Alltag in ganz vielen Prozessen aus eigener Herstellung, also jetzt nicht Schulungsvideos produzieren lassen, viel zu aufwendig, dauert zu lange und ist viel zu teuer, sondern sowas selber machen. Notfalls auch quick and dirty. Aber halt auch außerhalb solcher Bereiche, wie jetzt die meisten denken. Die meisten denken halt an Schulungsvideos, Webinare, denken dann an Produktfilmchen, Imagefilme und dann hört es bei den meisten auf. Und da kommt halt noch ein Thema, da hatten wir jetzt im Vorfeld schon mal, hatten wir schon mal angeschnitten, mal jetzt nicht Produktion, sondern auch für die Fabrik der Zukunft und für Industrie 4.0 ist ja auch interessant, die Kommunikationsdigitalisierung in Vertrieb und Marketing, weil wir sehen es ja bei LinkedIn, wie wichtig es geworden ist, für Kunden den Blick über die Schulter zu gewähren, Thema Corporate Influencer, also das Unternehmen menschlicher zu machen. Und das kann ich mit Videokommunikation noch eine Stufe weiter, indem ich potenziellen Kunden, Interessenten oder auch Bestandskunden die Möglichkeit biete, einen Blick in die Produktion zu werfen, sei es jetzt im Vorfeld, um zu zeigen, wie man aufgestellt ist, oder konkret das Produkt, was gerade hergestellt wird, für mich, mir in der Fertigung zeigen zu lassen. Jetzt die rhetorische Frage, hast du sowas schon mal in einem Unternehmen erlebt, dass sowas gemacht wird?
In der Tat, also es gibt, das ist auch ganz interessant, ist, in einer meiner Podcast-Episoden hat John Deere davon berichtet, dass sie aktuell so ein Pilotprojekt am Laufen haben, dass sie ausgewählten Kunden, die ihren Traktor quasi bestellen, dass die dann entsprechend über ihre Kunden-App Einblick kriegen in die Produktion und eben in die Produktion ihres individuellen Traktors. Ja, also im Werk in Mannheim werden ja die Traktoren gebaut, und das ist aber, so ich das verstanden habe, noch kein Video, sondern dann ist es so an den entsprechenden so Meilensteinen in der Produktion, ja, wenn ein wichtiger Punkt ist, wenn die Kabine dann auf den Teil mit Motor und Getriebe gesetzt wird, also in der Automobilindustrie, und ich glaube auch bei den Traktoren sagt man dazu dann Hochzeit. Und dann gibt es dann bei verschiedenen solchen Punkten gibt es dann eben ein Bild, so nach dem Motto, hier, guck mal, so weit ist der Traktor schon in der Produktion. Und finde ich super stark, ja, wo man dann einfach erstens überhaupt mal den Kunden verbindet mit dem Ort der Produktion, ja, weil das ist schon mal nicht selbstverständlich. Es ist ja oft irgendwie sehr abstrakt, ja, wie sieht so eine Produktion aus, und natürlich aber auch ein Kundenerlebnis schafft, eine Kundenbindung schafft, weil man schon sieht, ah cool, guck mal, da ist das Produkt jetzt gerade unterwegs, soweit ist es schon, cool, dass sie da entsprechend mir diesen Einblick geben.
Ja, und vor allen Dingen auch beim Thema Wirtschaftsstandort Deutschland signalisierst du, Leute, wir produzieren wirklich noch hier,
ja,
das ist ja auch eine Sache.
Sie erzählen das nicht.
Ja. Made in Germany, Qualitätsmerkmal ist ja.
Wir haben immer noch so viele Fabriken, also ja in Deutschland, schlecht. Also da braucht man sich jetzt erstmal noch keine Sorge machen. Aber klar, die Entwicklung ist ein spannendes Thema.
Ja, und aber
diese Flagge hochzuhalten,
das,
auf jeden Fall.
Genau,
sehr, sehr wichtig.
Deswegen.
Ja.
Dieses Bild, weil viele Leute, also wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis spreche, die damit gar nichts zu tun haben, da kriege ich oft mit, die haben halt so Sorge, dass wir in 10 Jahren einfach nur noch alles aus China kriegen, was ja aber nicht so sein wird. Und
wir arbeiten also hart daran, dass das nicht so ist.
Genau, ja. Also, ne, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch so ein Trend, und manchmal ist ja auch einfach nur das Bild, was von Presse oder öffentlicher Meinung gezeichnet wird, ja, gar nicht die Realität. Beziehungsweise meistens ist es ja nicht so. Aber auch noch einen Schritt weiter. Ich denke, ein Beispiel, was ich leider noch nicht realisiert habe, wir haben jetzt die ersten Projekte, die in der Pipeline sind, dauert ja bei größeren Firmen immer ein bisschen länger. Aber was ich total spannend finde, wenn sowas zum Beispiel Maschinenbau, da geht es ja häufig um Produktionsstraßen, also Dinge, die 6-7-stellig kosten und auch nicht in 2 Tagen hergestellt werden. Und da dann nach dem Verkauf, wenn der Deal besiegelt ist, dann dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, hier Herr Meier, wir brauchen jetzt 4 Monate, um Ihre Produktionsstraße zu bauen, whatever, ich weiß es nicht. Wir machen aber jetzt alle 3-4 Wochen einen Call, dann kriegen Sie einen Zwischenstand und wir gucken uns individuell die Straße an, dann können Sie auch Fragen zustellen, ne, mit ferngesteuerten Kameras, ist sowas ja ganz einfach möglich. Das ist doch ein super Service, wo der Kunde doch sich gebauchpinselt fühlt, salopp gesagt, und sich, wenn er die nächste Produktionsstraße baut, vielleicht gar nicht erst Gedanken macht, bei einem anderen zu gucken, weil der Mehrwert, der alleine ist es nicht, das weiß ich, aber das sind die Kleinigkeiten. Ne? Vertriebler sagen ja immer schön, Kunden kaufen keine Merkmale, Kunden kaufen ein Gefühl und Menschen kaufen von Menschen. Und das ist ja ein Mehrwert. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der überhaupt verstanden hat, was das ist oder das jemals gehört hatte, geschweige denn das im Unternehmen schon mal erlebt hat.
Ja, also in der Form habe ich es noch nicht erlebt. Also ich kann mir das gut vorstellen. Also es ist natürlich immer die Frage, was für ein Unternehmen haben wir hier? Und da gibt es natürlich auch Fabriken, in denen ist so klassisches Projektgeschäft. Ja, also das heißt, da ist nicht ein Produkt gleich wie das andere. Ich meine, das ist ja auch in vielen so, auch wenn wir in der Massenfertigung reden, in der Automobilindustrie, auch da ist es ja oft so, dass die Varianz dann so groß ist, dass dann auch kaum ein Produkt dem anderen gleicht. Aber wenn wir jetzt über Maschinen- und Anlagenbau reden, das hast du jetzt ja im Blick, dann ist es ja so, dass durchaus in diesen Fabriken dann auch vielleicht Komponenten noch sehr, sehr ähnlich sind, ja, aber dann die gesamte Anlage, die dann für eine andere Fabrik dann eben dort bei dem Maschinenbauer produziert wird oder beim Anlagenbauer, halt sehr individuell ist. Und da ist natürlich auch das ganze Thema Kommunikation grundsätzlich ganz wichtig. Ja. Also geht ja bis dahin, dass man eben Inbetriebnahmen dann auch schon vorab macht, beim Maschinenbauer erstmal die ganze Anlage aufgebaut wird, getestet wird auch der Kunde dann vor Ort ist, sich das schon mal anguckt, bevor man dann in die Fabrik des Kunden geht, um dann dort die Anlage am finalen Ort entsprechend aufzubauen. Und da kann ich mir sowas sehr gut vorstellen, ne? Weil du weißt, wie das ist, wenn man dann immer vor Ort sein muss, das ist auch mit Reisezeit verbunden und so weiter. Und so eine finale Abnahme, die wird man natürlich in Person machen, ja. Aber die Zwischenschritte davor virtuell noch besser machen zu können, mit Hilfe von einem guten Video, dass man sich auch in Echtzeit wirklich dann verschiedene Punkte der Maschine oder der Anlage anguckt, warum nicht? Ne? Also finde ich cool.
Ja. Also ich bin durch Gespräche, wo ich mal, als ich angefangen habe, auch schon bestimmt 1,5 Jahre, 2 Jahre her, so meine Kontakte mit Vertrieblern bei LinkedIn auszubauen, bin mit einigen da jetzt engen Kontakt auch befreundet, und mal so zu verstehen, wie funktionieren manche Branchen und welche Branchen haben jetzt auch viele Herausforderungen. Und da ist mir das halt mal, ich sag mal, wirklich als Idee eingefallen, haben wir auch mal durchgespielt. Und was mir dann auch noch in den Sinn kam, wie steht's denn mit agilen Prozessen auch? Also ich kenn's nur agil. Also als ich vor Jahren zum ersten Mal von einem Agile Coach gehört habe, was agile Prozesse sind und agiles Planen, so habe ich gesagt, ich verstehe es nicht, was Leben, erzählst ja. du mir? Ich komme aus der Medienbranche. Es ist, du bist zum Viertel fertig, dann wird Rücksprache gehalten. Also das war nicht böse gemeint, ja. Ich habe es erst nicht verstanden, weil es war mein Leben. Und ich denke mir, klar, wenn eine Fertigungsstraße für 7-stellige Summe geplant ist und gebaut werden soll, da sagt man nicht mittendrin, oh, jetzt lassen wir aber mal die Hälfte. Aber es gibt ja auch die Möglichkeiten, indem man halt als Kunde eingebunden wird, als Spezialist in dem Thema, Techniker aus dem Unternehmen, dass man dann, wenn es in der Fertigung ist, vielleicht auch mal schon mal sehen kann, hier, ne, oder da ist eine Lösung, da können wir das so machen oder so. Weißt du, du bist ja viel besser in der Kommunikation, als wenn du nachher hingehst. Ich habe das von einem Freund gehört, der im Thema Softwareentwicklung für die Industrie tätig war, für große Konzerne, und sagte, war jahrelang so Pflichtenheft, wurde es abgearbeitet, am Ende kam Kunde, so haben wir uns aber nicht vorgestellt. Und dann, ne? Und dann hat man agile Prozesse eingeführt, wo ich mir dachte, hä?
Ja, also das ist natürlich immer dann, wenn man in Stahl und Eisen unterwegs ist, ist es natürlich immer nicht ganz so einfach, agil zu sein, weil auch diese physische Notwendigkeit es natürlich nicht einfach macht, das ein oder andere dann ad hoc zu verändern oder auf den Kopf zu stellen. Da ist es in der Software oder wenn man digital mit Medien unterwegs ist, natürlich ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz ist das agile Vorgehen super wichtig. Ja. Ich habe ja auch vorher schon beschrieben, dass die Frage der Veränderungsgeschwindigkeit, ja, wie sehr bin ich als Unternehmen in der Lage, auf Veränderung einzugehen, auch den Wandel, den wir erleben, auch mitzugestalten. Da ist das Thema Agilität genau das richtige Stichwort. Ja. Also ich muss für meine eigene Produktion entsprechend da in der Lage sein, nochmal mehr auch Ideen auszuprobieren, zu gucken, wie kann ich Dinge besser machen, auch entsprechend überlegen, wie kann ich vielleicht auch Dinge, die vielleicht schon länger vorbereitet sind, dann doch anders machen, ja. Ich werde um eine gewisse längere Vorbereitung auch bei vielen Punkten nicht drum herum kommen, ja. Auch eine gewisse Logisch, Planung, ja. die brauchen wir trotzdem. Und gleichzeitig ist aber auch vieles von dem, was agil ist, auch schon in der DNA von einigen Produktionsunternehmen auch vorhanden, ja. Also wenn wir über Lean beispielsweise reden, dann hat es eigentlich die gleiche Wurzel wie das Thema agil, ja, weil auch im Lean geht es darum, nah am Kunden zu sein, ja, nah am Ort des Geschehens, eben dezentral zu gucken, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ja. Also das sind alles Themen, wo auch in vielen Unternehmen das ganze Thema Lean eigentlich eine super Basis dafür legt, auch für diese agilen Methoden und Frameworks. Und manche sagen da genauso wie du auch, naja, ganz so neu ist das alles ja nicht. Aber in der Realität ist es so, wie du schon sagst, ne? Also es ist dann schon ein Umdenken. Und da auch jeden mitzunehmen und nicht erst irgendwann später abzuholen, das ist schon auch nicht ganz leicht.
Du, einer der Vorteile der Medien und auch der Musikbranche war jahrelang, also in der Musikbranche ist es leider vorbei, dass man vielen anderen Industriezweigen Jahre technologisch und auch in Prozessen voraus war. Also Jahre. Ich kann mich noch gut entsinnen. Ich kenne es nur als Story aus zweiter Hand, aber ich habe als Student hier in Waldorf, hier im Ort, ist die bekannteste weltweit etablierteste Synthesizer-Firma gegründet worden. Die sitzen jetzt ein bisschen weiter weg. Mein damaliger Chef, seit 25 Jahren mein bester Freund, hat mich da als Student angestellt und hatte mir dann mal erzählt, dass irgendwann in den 90er Jahren, also die Technologie in der digitalen, also gerade digitaltechnisch war die Musikindustrie oder Musikinstrumente, also MI-Branche, sehr weit vorne. Und da gab es wirklich eine Anfrage für, ich meine, einen Elektronenteilchenbeschleuniger an irgendeiner Hochschule, dass da Netzteile für gebaut werden sollten, die irgendwie eine ganz präzise Steuerung, keine Ahnung, Spannung oder was zulässt. Und da ist ein ganz, ganz bekanntes, ganz großes deutsches Industrieunternehmen, was mit S anfängt und weltweit wirklich Nummer eins ist, beauftragt worden, das ganze System, glaube ich, zu bauen. Aber die hatten Probleme mit der präzisen Steuerung der Netzteile. Das war so Mitte der 90er. Und über tausende von Umwegen ist man bei der Firma Waldorf Electronics gelandet. Natürlich wieder Kontakt im Netzwerk. Und dann hieß es bei den Anforderungen so und so. Und dann sagt sie, ja, und? Ist doch Killefitz. Ja, aber hier... Naja, aber die präzise Steuerung sind wir bei unseren digitalen Synthesizern seit 1989 gewohnt, dass man das so und so macht. Ne? Ich weiß es nicht im Detail, was es war. Lange Rede, kurzer Sinn. Die kleine Pizzles-Firma Waldorf, damals mit 15 Leuten, hat diese Netzteile gebaut. Was ein großer Konzern nicht hinbekommt. Wir haben einfach technologisch, ne, als kleines Unternehmen viel weiter vorne war. Das ist schon, und daher kenne ich auch da in der Softwareentwicklung, habe ich tagtäglich mitbekommen, agiles Prinzip, war da normal. Aber das ist ja immer bei kleinen Unternehmen, dass man da einfach flexibel ist.
Also und da lebe ich auch, ja. Die kleinen Unternehmen, die tun sich manchmal leichter, auch Dinge anders zu machen, Dinge auszuprobieren. Aber es ist nicht unbedingt immer so, dass das die innovativeren sind. Ja. Also es gibt natürlich den Vorteil von den Großen, dass die dann auch größere Budgets haben. Und ich erlebe auch, dass mit das Entscheidendste oft auch die Frage der Kultur ist. Also was für eine Unternehmenskultur habe ich, wie sehr unterstütze ich da eben auch ein agiles Vorgehen und wie sehr supporte ich da auch eine Innovationsfähigkeit am Ende des gesamten Unternehmens. Und da gibt es coole Beispiele, entsprechend auch von Unternehmen mit S, die zeigen, wie man auch als Konzern sich da wirklich super agil auch im Produktionskontext aufstellen kann. Also da gibt es auch schöne Fabrik der Zukunfts-Podcasts zum Thema OKR im Produktionskontext, ja, also wie man solche agilen Methoden nutzen kann in der Produktion. Oder dann aber auch Fragen, wie kann ich da auch eine gesamte Belegschaft auch in so Veränderungsprozesse gut mit einbeziehen. Ne? Und das ist dann mehr eine Kulturfrage wie eine Größenfrage, weil da gibt es auch kleine, sehr konservative Unternehmen, die sich schwer tun mit dem Wandel, ja, und kleine, die da vorne mit dabei sind, ja. Und genauso ist es bei den Großen auch.
Ja, das ist ja das, also prinzipiell, wo ich hoffe, ich hinaus wollte, die Kultur, die ist halt in dieser Branche früher total auf Innovation und Offenheit ausgerichtet gewesen. Ist nicht so, dass es heute nicht mehr so ist, aber in der ganzen Musikbranche ist die Luft so dünn geworden, so extrem dünn geworden und der Preiskampf so extrem explodiert in den letzten Jahren. Es ist von einer professionellen Branche einfach zu einem Massenmarkt geworden, was zumindest für die professionellen Anbieter, nicht die Hersteller von Gerätschaften, das ist anderes, aber für die Dienstleister das Leben fast unmöglich gemacht hat. Und was natürlich auch so ein bisschen eine Verschiebung in der Ausrichtung bedeutet, sprich große Innovationen gibt es keine mehr, weil die Firmen auch nicht mehr die Budgets haben wie früher. Wenn du so ein Gerät, so ein Synthesizer früher, der 20.000, 25.000 Mark gekostet hat, da konntest du dann auch ein bisschen mehr Innovation betreiben, als wenn du sowas heute als Software für 99 Euro verkaufst. Das ist halt so ein bisschen...
Ja, das ist klar.
Ist so ein bisschen die Krux, ne?
Das ist klar.
Definitiv. Aber eine Frage habe ich jetzt noch, kurz vorm Schluss. Was würdest du sagen mit Blick auf die Industrie 4.0 und die Fabrik der Zukunft? Was siehst du noch als Chancen und Möglichkeiten für das Thema Video in diesem Bereich? Musst du gar nicht jetzt detailliert, aber einfach nur mal so ein paar Buzzwords, ein paar Stichpunkte, was deiner Meinung nach interessant sein könnte.
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass beim Thema Video geht es aus meiner Sicht immer um das Thema Kommunikation. Ja? Und Kommunikation ist und bleibt ein super entscheidendes Thema, ja. Also das ist ja was ich auch mit dem Podcast habe, ja, eben zu zeigen, was gibt's für Innovationen, was verändert sich, was sind Best Practices, ja, jetzt mal Company- und branchenübergreifend, ja, da entsprechend voneinander zu lernen. Genauso wie das dann nachher ist in Unternehmen, ja, Kommunikation auf den verschiedenen Hierarchieebenen, ja, da merke ich auch, wie Video absolut an Bedeutung gewonnen hat, dass eben auch in einem großen Konzern wirklich vom Top-Management die gesamte Belegschaft hinein einfach die Informationen ankommen, ja, und auch verstanden und gehört und auch gesehen werden, bis hin zu Fragen, wie mache ich meine Shopfloor-Meetings, ja. Ich habe vorhin so ein bisschen salopp gesagt, naja, ich kann halt, also die Produktion findet physisch statt und man muss vor Ort sein, ja, und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Ich kenne aber auch Unternehmen, ja, die nutzen dann auch die Möglichkeit, dass sich Leute von woanders mit virtuell einschalten können und einerseits sehen, wie die anderen in der Fabrik stehen und andererseits selber auch virtuell dabei sind. Und so dann gerade, wenn man halt mehrere Werke hat, auch die Möglichkeit hat, werkeübergreifend auch dann einen Informationsaustausch zu haben. Das ist schon auch eine coole Möglichkeit. Also gefühlt überall, wo man kommuniziert, können Videos massiv helfen. Und das geht dann bis runter auf den einzelnen Arbeitsplatz, wie wir es vorhin schon auch diskutiert haben, ne? Wo dann ein ganz kurzer Videoclip jetzt einfach nur den nächsten Schritt erklärt und hier dem Mitarbeiter zeigt, wie er jetzt das nächste Teil montiert beispielsweise.
Mhm. Ja, Tobias. Das ist super Einblicke, super spannendes Thema. Wir werden garantiert nach dem Podcast auch noch eine Menge Kontakt und zu besprechen haben, weil es ist für mich ein super, super spannendes Thema. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Sehr gerne, Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit dabei zu sein hier im Podcast und bin gespannt auf das Feedback, also wenn Leute noch weitere Ideen haben. Ich glaube, da sind wir auch noch lange nicht am Ende angekommen bei dem Thema. Schreibt uns gerne, wenn ihr da noch weitere Ideen habt oder auch Fragen. Ich freue mich über Feedback.
Genau. Und zwar gerne an die E-Mail-Adresse podcast@corporate-studio.de an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für deine Zeit, dass du zugehört hast, dass du heute auch wieder dabei warst. Ich gehe mal von aus, alle gucken sich regelmäßig meine Videos an und hören regelmäßig meinen Podcast, logisch. Wenn du es zum ersten Mal über meinen Podcast gestolpert bist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du bei Spotify oder bei Apple Podcasts ein Abo dalässt oder auch bei YouTube, wo meine Podcasts mittlerweile auch als Videos veröffentlicht werden. Ich freue mich total über Kommentare, über Feedback bei Apple Podcasts, vor allen Dingen auch, wie auch bei Spotify, über Bewertungen, gerne 5 Sterne. Denn mein Anspruch, mein Anliegen mit dem Podcast ist vor allen Dingen, anderen Menschen Inspiration zu geben und weiterzuhelfen. Und da ist natürlich die Verbreitung bei so einem doch speziellen, ja fast schon nischigen Thema. Wobei, wie wir eben gehört haben, ist es ja gar nicht so nischig, weil eigentlich jedes Unternehmen braucht es. Aber es ist in Deutschland wirklich noch wahnsinnig viel Aufklärungs- und Missionierungsarbeit nötig. Und so helfen natürlich auch einfache Bewertungen, 5 Sterne und Weiterempfehlungen dabei, das Thema weiter ins Land zu tragen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.